ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir laden heute ins eigenständige, raue und herzliche Baskenland ein, in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Das Baskenland, eigenständig rau und herzlich, so hat Carsten Fick seine Reportagen überschrieben. Was genau er damit meint, darüber müssen wir gleich mal sprechen. Das Baskenland, dies kurz zur Einordnung, liegt an der Grenze zu Frankreich am Atlantik. Es hat knapp 2,5 Millionen Einwohner, die aber mit einer eigenen Sprache. Und es ist bekannt für sein Bestreben nach Unabhängigkeit, das vor Jahrzehnten äußerst gewalttätig war und das Land mit Terror überzog. Carsten, ich habe dich eben schon erwähnt, du bist vom Baskenland ins Studio gekommen, eigenständig, rau und herzlich. Waren das deine wichtigsten Eindrücke vom Baskenland?
Also, ich war nicht das erste Mal im Baskenland, war deshalb auch ja so ein bisschen darauf vorbereitet, was mich da erwartet. Ich war dann aber doch noch mal sehr überrascht, wie anders das Land, das Leben, die Menschen dort sind im Vergleich zum übrigen Spanien. Ja, rauer das Ganze, so wie der Atlantik auch im Vergleich zum Mittelmeer. Die übrigen Spanier, die sagen oft, die Basken, die sind sehr grob geschnitzt, weniger empathisch, aber immer freundlich, immer nett. So habe ich sie auf jeden Fall empfunden. Aber eben etwas kantiger und eigenständig sowieso sind eben in erster Linie Basken und dann etwas später vielleicht auch ein klein bisschen Spanier.
Ja, auf die Menschen kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Wie war es denn? Wie bist du angekommen? Wo bist du angekommen?
Diesmal bin ich in Bilbao angekommen, bin dann aber gleich weiter, wollte die Region zwischen Bilbao und San Sebastian näher kennenlernen. Da war ich nämlich noch nicht. Das sind so Luftlinie 80 Kilometer an der Küste. Ich hatte gelesen, dass es da unheimlich viel zu sehen, zu erleben gibt. Wenn man so aus der Stadt rauskommt, dann ist natürlich auch die Natur wirklich beeindruckend. Und ich wollte, das hatte ich von Freunden gehört, mich auch nochmal beim Surfen, beim Wellenreiten ein bisschen ausprobieren. Strand und Atlantik, das sind natürlich auch dort unbedingt ein Must.
Carsten, der Surfer, davon hören wir gleich ja auch noch. Carsten, das Bestreben nach Unabhängigkeit und Autonomie habe ich ja eben schon mal angesprochen. Merkt man das sofort? Spielt das überhaupt noch eine Rolle?
Ich finde, man merkt es nicht sofort. Aber wenn man die Leute dann darauf anspricht, dann kommt natürlich einiges. Die Basken wollen jetzt nicht mehrheitlich alle raus aus Spanien. Das ist mein Eindruck auf jeden Fall. Auch Gewalt spielt da eigentlich derzeit keine Rolle mehr. Aber sie betont eben sehr schnell, dass sie wirklich eigenständig sein wollen, ihr eigenes Ding machen wollen. Sie wollen eben als Basken wahrgenommen werden und nicht als Spanier. Bei den letzten Parlamentswahlen in Baskenland, da hat allerdings ein separatistisches Linksbündnis für die Eigenständigkeit seinen Stimmanteil nochmal kräftig erhöht.
Es gibt ja so ein paar Baskenland-Klischees. Das bekannteste ist wohl die Baskenmütze. Hilft die beim Ankommen?
Also ich würde mir jetzt als Gast, als Tourist nicht gleich eine Baskenmütze dort besorgen und aufsetzen. Ich habe eine zu Hause, aber als Gast mit der Baskenmütze dort gleich rumlaufen, das finde ich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Aber man erkennt natürlich sehr schön, sehr schnell, wer kommt von hier, wer nicht. Überwiegend Männer sind es, die diese Mütze tragen, etwas ältere Männer. Und es ist natürlich auch immer ein kleines Statement, das damit verbunden ist.
Wir kommen jetzt mit Carsten Fick im Baskenland an und mit Mütze.
Das Baskenland ist irgendwie anders. Anders als das übrige Spanien. Mit eigenständiger Kultur, mit eigener Sprache und mit Menschen, die man schon auf den ersten Blick als Einheimische, als Basken erkennt. Zum Beispiel an ihrer Kopfbedeckung, der typischen Baskenmütze, dem Basque-Beret. Und dieses Kleidungsstück hat auch eine sehr spezielle Funktion.
Unsere Männer, sie verlieren ihre Haare sehr, sehr früh, also genetically, ja. Also das ist für unsere Winter, ja. Es ist die baskische Mütze, die Basque Beret, ja, benutzt man für die Männer, ältere Männer, so wegen der Kälte und weil sie nie einen Regenschirm tragen. Das ist wahr, das ist wirklich wahr. Die Männer tragen nie einen Regenschirm, ja. Also immer nur eine baskische Mütze.
Erklärt Noemi Likube, die einige Jahre in Deutschland studiert hat und nun als lokale Reiseführerin ihre Heimat gern und launig beschreibt. Rund 2,2 Millionen Menschen leben in dieser aus drei Provinzen bestehenden Region im Nordosten Spaniens, zwischen der französischen Grenze im Osten und der Stadt Bilbao im Westen. Und diese Menschen sind durchaus selbstbewusst, auch und gerade wegen ihrer Eigenständigkeit.
Ich glaube, es ist unsere Liebe für unser Land. Also wir sind die älteste Kultur und alles, was wir haben, ist dieses Land. Ja, und diese Liebe für unsere Gemeinde. Ja, Gemeinde ist alles. Und wir sind so stolz. Wir sind so stolz, dass wir haben so die besten Leute, die ehrlichsten Leute. Also wie wir arbeiten, wie alles hier ist. Wir sind sehr stolz auf das, ja.
Man sieht und hört es Noemi förmlich an, wenn sie mit einem Dauerlächeln sehr authentisch die Region und vor allem die Menschen beschreibt. Dann spürt man, wie sehr sich hier alle als Basken fühlen und weniger als Spanier. Und dann wäre da natürlich noch die Natur, denn auch die ist ganz anders als das Spanien am Mittelmeer. Zerklüftete Küsten, Flussmündungen, die bis an den Atlantik reichen, Gebirgszüge und immergrüne Wälder. Noemi beschreibt es so.
Ah, unsere grünen Berge mit unserer blauen See. Also diese Mischung, dass du kannst schwimmen gehen. Und dann in diese kleinen Dörfer, dass du wandern gehen kannst und einen wunderschönen Fisch essen, so am Grill. Die günstig ist, dass diese kleinen Dörfer lebendig sind, dass du die echte Baskenland erlebst, ja, in diese kleinen Dörfer. Und auch Surf, das ist eine Surfdestination. Wir haben die besten Wellen.
Und die sollte man durchaus mal versuchen zu testen. Die Wellen, die am feinen, hellen Sandstrand heranrollen, sind nicht selten respekteinflößend, können bis zu 6 Meter hoch sein. Für Surf-Experten, die überall an der rund 180 Kilometer langen baskischen Küste mit ihren Brettern im Wasser liegen, ein echtes Wellenreitparadies. Aber es gibt natürlich auch den Anfängerspot in Sumaya zum Beispiel. Hier können und dürfen auch deutsche Touristen mit Brett ins Wasser. Was ist dabei zu beachten? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Surflehrer Imanol ist Ende 20, blond und leicht gebräunt.
Lo más importante es la motivación. No te voy a mentir.
Das Wichtigste ist die Motivation. Die ist super wichtig. Aber die Leute, die zum Beispiel Gymnastik machen, da fällt es sehr auf, dass sie gut Kraft in den Armen und Beinen haben. Aber am Ende brauchen wir den ganzen Körper. Wir nutzen alles. Auch die Beweglichkeit ist sehr wichtig. Und jetzt werden wir sehen, wie beweglich ihr seid.
Und so gibt es für jeden Surfschüler, die allermeisten Anfänger, einen passenden Neoprenanzug, ein stabiles und nicht ganz so hartes Anfängersurfbrett und eine ausführliche Einweisung sowie reichlich Trockenübungen am feinkörnigen Sandstrand. Imanol macht seinen Kunden Mut. Es sei der perfekte Tag zum Lernen. Wunderschöne, coole Wellen. Da muss man einfach raus. Wobei, eines scheint nach den ersten Übungen am Strand schnell klar. Das Ganze sieht bei Menschen, die surfen können, deutlich einfacher aus, als es wohl am Ende ist. Und auch die ernst gemeinten Warnhinweise, die Imanol eindringlich vorträgt, machen noch einmal kurz nachdenklich.
Really important when we fall always be under the water a little bit of time, okay? And when you come out, put your hands here on your head, here, like this. If you come out under the water, can be going to your head, like this, okay? Hands here and it's perfect.
Also, nach einem Sturz kurz unter Wasser bleiben, Hände über den Kopf, denn das Board kann hart sein. Und dann geht es raus in den Atlantik, in die Wellen, die an diesem Tag zum Glück keine 2 Meter hoch sind. Surflehrer Imanol gibt im Wasser Hilfestellungen und Tipps, bis die ersten zarten Versuche auf dem Bauch oder auf den Knien ein leichtes Surf-Feeling vermitteln. Stehversuche enden allerdings umgehend mit einem Sturz ins Wasser. Nichtsdestotrotz, Imanol ist nach gut 1,5 Stunden Kampf im Wasser mit seiner Gruppe durchaus zufrieden.
Es war eine ausgezeichnete Gruppe, einfach wundervoll. Eine der besten Gruppen, die ich bislang gehabt habe. Ich mache das seit 7 Jahren. Es war einfach unglaublich.
Dass Imanol bei dieser Aussage durchweg schmunzeln und am Ende sogar lachen muss, das zeigt zumindest, dass es ihm und allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Wir sollen auf jeden Fall wiederkommen.
Surfen an der Küste, Carsten, sind denn viele Sportbegeisterte im Baskenland unterwegs?
Also viele würde ich nicht sagen, gerade wenn es um Surfen geht, da liegen natürlich immer mal wieder einige im Wasser an der Küste, aber voll ist es nicht. Ist es ja auch sehr anspruchsvoll. Ich habe Wellen gesehen, so 4-5 Meter hoch, da bleiben die meisten lieber und besser dann am Strand. Aber wenn man sportbegeistert auch aufs Wandern, aufs Naturgenießen bezieht, dann sind schon Gäste, sind schon Touristen unterwegs, aber voll größere Menschenansammlungen habe ich eigentlich nicht erlebt. Der Tourismus ist im Baskenland, zumindest an der Küste, noch recht überschaubar.
Aber wer reist denn so durchs Baskenland? Wanderbegeisterte oder die ganz typischen Spanienurlauber, die man ja so eher am Strand sieht, oder ganz anders Interessierte?
Also es sind auf jeden Fall nicht die typischen Spanien-Urlauber, wie auch immer die genau aussehen. Ich weiß von Bekannten zum Beispiel, viele nehmen das Baskenland mal so mit, so 3-4 Tage, waren vielleicht vorher in Südfrankreich am Atlantik oder woanders in Spanien, im Norden, Nordosten, in Galizien zum Beispiel. Die allermeisten sind auf jeden Fall sehr naturverbunden. Keine typischen Strandurlauber, würde ich sagen. Wollen was sehen, wollen was erleben und nebenbei vielleicht auch ein bisschen die baskische Lebensweise ein bisschen kennenlernen. Stichwort Pinchos, die sonst Tapas heißen, und dazu vielleicht einen leckeren baskischen leichten Weißwein.
Lecker essen, kommen wir gleich auch noch drauf. Das Baskenland ist auch ein Buch der Erdgeschichte, so heißt es gleich in deiner nächsten Reportage. War das für dich ein Grund, dorthin zu reisen, ein wichtiger Grund?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich wusste zwar, dass es dort so einen Geopark gibt, wo man ja so ein bisschen Geografie zum Anfassen bekommt. Das sagte mir aber ehrlich gesagt recht wenig. Ich habe mir das dann vor Ort ja sozusagen empfehlen lassen. Ich habe an einer Tour teilgenommen, zum Glück muss ich sagen, denn jetzt weiß ich einiges, zum Beispiel auch wesentlich mehr über das Sterben der Dinosaurier.
Davon hören wir gleich. Jetzt mit Carsten Fick eintauchen in 60 Millionen Jahre Erdgeschichte.
Im Baskenland gibt es Erdgeschichte zum Anfassen, zum Staunen. Im Geopark in Zumaya, direkt an der Steilküste, sieht man deutlich die Gesteinsschichten, die sich seit Millionen Jahren hier auf einer Länge von rund 10 Kilometern aufeinander geschoben haben. Ein beeindruckendes geologisches Erbe, das man am besten während einer kleinen Bootsfahrt vom Atlantik aus bewundern kann.
Es ist einfach ein schönes Erlebnis, wie ein Buch der Erdgeschichte. Man kann natürlich auch über die Theorie der Geoparks studieren, aber wenn man das dann hier vor sich sieht, wir darüber sprechen, dann merkt man, was bei den Leuten passiert, wie sich ihre Gesichter verändern und wie sie plötzlich reagieren mit "Oh, wie toll!" und "Wow!"
Erklärt Nayara Malave, die von einem kleinen Boot aus mit großer Begeisterung die spannende Erdgeschichte an der baskischen Küste beschreibt. Die Studentin der Naturwissenschaften weiß viel über die Entstehung der bizarren Landschaft. Zum Beispiel, dass sie durch das Aufeinanderprallen der iberischen und der eurasischen Erdplatten entstanden ist. Jede einzelne Gesteinsschicht, oft nur wenige Millimeter dick, enthält spannende Informationen, nicht nur für Geologen.
Am Ende reden wir über Dinge, die jeder kennt. Wir reden über den Klimawandel. Wir reden über das Aussterben der Dinosaurier durch den Meteoriten. Wir reden über Geologie. Wir fesseln also die Leute mit Dingen, die ihnen bereits bekannt vorkommen, erzählen ihnen dann aber die ganze, die komplette Geschichte.
Zum Beispiel, dass an diesem Ort in einer der Gesteinsschichten geologisch nachgewiesen werden konnte, dass vor rund 66 Millionen Jahren durch eine der größten Katastrophen der Erdgeschichte das große Massensterben der Dinosaurier stattfand. Durch einen Meteoriteneinschlag in Mexiko. Es geht um Erkenntnisse über die Vergangenheit, die helfen können, die großen Herausforderungen der Zukunft besser zu verstehen.
Yo creo que nos
Ich denke, dass es uns erdet und dazu bringt, nicht mehr so egozentrisch zu sein. Wir müssen anfangen, das Land und all diese Lebensräume mehr zu respektieren, damit auch die nächsten Generationen weiterhin hier leben können. In diesem Sinne leisten wir wohl unseren kleinen Beitrag für die Gemeinschaft.
Und dann beschreibt Nayara ihr bislang schönstes Erlebnis, als ein kleiner Junge, 9 Jahre alt, am Ende der Bootstour zu ihr kam. Mit glänzenden Augen habe der Junge ihr erzählt, dass er in dieser einen Stunde auf dem Schiff von ihr mehr gelernt habe, als in einem gesamten Jahr in der Schule in seinem Kurs in Naturwissenschaften. Der Geopark in Sumaya ist ein Erlebnis für Gäste, für Groß und Klein, auch ohne geologische Vorkenntnisse. Und er ist eine extrem wertvolle Fundgrube, ein UNESCO-Weltnaturerbe, das besonders von Geologen wie Koen van den Dresche sehr geschätzt wird. Der gebürtige Belgier hat diesen Ort schon vor 25 Jahren zu seinem Arbeitsplatz gemacht.
Geoparque. Es un lugar evidentemente donde hay geológicamente hablando algo especial.
Der Geopark ist ein Ort, an dem es geologisch gesehen etwas ganz Besonderes zu sehen gibt. Nämlich einen Abschnitt der Kreidezeit. Ein Abschnitt von etwa 50 Millionen Jahren. Dieser Abschnitt ist nahezu vollständig zu sehen und zeigt die gesamte Entwicklung der Erde während dieser Zeitspanne.
Der 60-jährige, gemütliche Geologe kennt hier jeden Stein bzw. jede Gesteinsschicht. Und natürlich auch die zahlreichen Höhlen, die in Millionen von Jahren an der Steilküste entstanden sind. Höhlen mit Zeichen, Zeichnungen und jeder Menge Informationen über unsere Vorfahren.
Las cuevas en las zonas kárticas son muy interesantes.
Die Höhlen in diesem Karstgestein sind sehr interessant, weil dort die Spuren früherer Bewohner, insbesondere der letzten 200.000 Jahre, gut zu erkennen sind. Es ist diese unendliche Zeit, alles gut erhalten. Sie können die Schichten sehen und einen Spaziergang durch 50 Millionen Jahre machen.
Nach so viel Geschichte und Geologieunterricht und nach einer beeindruckenden Bootsfahrt kommt durchaus Hunger auf. Natürlich kann man im Baskenland nahezu an jeder Ecke in einer Bar die köstlichen Pinchos genießen, die im übrigen Teil Spaniens Tapas heißen. Meist sind es kleine, leckere Kunstwerke, kulinarische Highlights für jede Tageszeit. Oder aber man backt sein eigenes Brot. Ainhoa betreibt eine kleine historische Mühle in Lastur und bietet kurze, unterhaltsame Workshops an. Gebacken wird Tallo, das traditionelle baskische Maisbrot.
Ich denke, das Wichtigste ist, gutes Maismehl zu haben und ein feuchtes Tuch, um dann die Teigmischung gut mit ausreichend Wasser zuzubereiten. Und dann natürlich mit viel Liebe.
Am Ende hat jeder Teilnehmer sein eigenes Tallo. Schnell belegt mit der typisch traditionellen Chistorra, der baskischen Bratwurst, ist es ein kleiner, leckerer Snack, der in diesem Teil Spaniens häufig dazugehört.
Es hat einfach sehr viel Tradition. Auf vielen Partys gehört es dazu, einen solchen Talo-Stand zu haben. Normalerweise machen wir die Talo mit Chistorra. Sie sind aber auch typisch mit Käse, Speck oder mit Schokolade.
Voilà!
Carsten, wie sieht es denn im Baskenland mit der Verständigung aus? Spanisch, klar, logisch. Oder wird in manchen Gegenden auch nur Euskadi, also das Baskische, gesprochen?
Ja, es gibt sie natürlich, die Region, wo man viel das Baskische hört und dann auch nichts versteht. Überwiegend in den etwas ländlichen Regionen, würde ich sagen. Da muss man es dann auch gar nicht erst mit Englisch versuchen, aber ansonsten kommt man mit Spanisch und Englisch eigentlich recht gut durch, besonders wenn es dann ein bisschen touristischer wird. Es kommt aber durchaus vor, dass man auf Spanisch oder Englisch jemanden etwas fragt und bekommt dann eine Antwort, ganz selbstverständlich, zunächst auf Baskisch. Man weiß also überhaupt nicht, was hat der oder diejenige gerade geantwortet. Und wenn man dann nett ist und nochmal nachfragt, bei der zweiten oder dritten Antwort, dann gibt es eigentlich immer eine Erklärung, die man dann versteht, mit der man dann auch weiterarbeiten kann.
Es ist ja so eine ganz eigene spanische Region. Haben wir, hast du vor allem schon ein paar Mal erwähnt jetzt auch. Sind es auch ganz eigene Menschen? So ein bisschen hast du das vorhin auch schon mal gesagt. Wie hast du es erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Die Menschen dort sind anders. Sie sind rauer, sie sind spezieller. Sie haben ihre eigene Kultur. Sie tragen das auch sehr selbstbewusst vor sich her. Das ist vielleicht schon deutlich geworden auch. Dabei immer freundlich, die Menschen. So habe ich sie erlebt. Vielleicht das Ganze auch touristisch noch nicht ganz so beeinflusst, um es freundlich auszudrücken, noch nicht ganz so verdorben. Wirklich ein anderer Menschenschlag als die Spanier am Mittelmeer zum Beispiel. Und auch das macht diese Region meiner Meinung nach besonders reizvoll.
Wie nähert man sich da an? Ne? Weil annähern ist ja ganz schön, wenn man ein bisschen länger reiste. Hilft da Kochen beispielsweise?
Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Es gibt diese speziellen Kochclubs. Das ist aber wirklich mehr oder weniger was für die Einheimischen, für Freunde, für Familie. Da sind Touristen, Gäste von außen eher ungern gesehen. Aber es gibt natürlich da eine sehr ausgeprägte Kultur am Abend. In jeder noch so kleinen Stadt, in jedem Dorf kleine gemütliche Bars. Da trifft man sich, da redet man, da bekommt man Kontakt zu den Einheimischen, auch wenn man nicht immer alles versteht, wenn Baskisch gesprochen wird. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und leckeres Essen, leckere Pinchos, die gibt es meist sowieso dazu.
Ja, zugegeben, das Kochen sollte jetzt so eine kleine Brücke sein zur nächsten Geschichte. Wir sind jetzt mit Carsten Fick im Wald und zu Gast im Männerkochclub.
Natürlich gibt es im Baskenland auch Orte und Sehenswürdigkeiten, die die Gäste aus aller Welt ganz besonders anziehen. Fans der Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones pilgern zum Beispiel gern zur kleinen Insel Gaztelugatxe. Nur 270 Meter lang und 80 Meter breit ist sie auch vom Festland aus bestens zu sehen, was echten Fans aber natürlich nicht reicht. Sie wollen über eine kleine steinerne Brücke mit 241 Stufen ganz nahe ran an den mystischen Ort. Wir bleiben mit unserem Guide Asir Merlot schon wegen möglicher Drachen auf Distanz.
So, we are now at the viewpoint. And this is an island.
Wir sind jetzt also hier am Aussichtspunkt und sehen eine kleine Insel, die mit einer Brücke mit dem Land verbunden ist. Obendrauf steht eine Kirche, die ist 1000 Jahre alt. Die Treppen dort, die sind sehr berühmt wegen Game of Thrones. Viele Leute kommen jeden Tag hierher, um den Drachensteinfelsen zu sehen. Aber Drachen gibt es hier nicht. Die einzigen Drachen hier, das sind die Möwen. Die greifen zwar auch an, versprühen aber kein Feuer.
Die Anziehungskraft, der Besucherandrang ist jedenfalls nach wie vor groß, auch wenn es schon intensivere Zeiten gab. So führten die örtlichen Behörden vor Jahren digitale Tickets ein, nachdem täglich oft mehrere tausend Besucher in die kleine Kirche auf die Insel wollten, um dort die Glocke zu läuten. Das soll böse Geister vertreiben und Glück bringen. Kein Wunder, dass das teilweise zur Dauerbeschallung führte. Aber sehenswert ist die Insel Gaztelugatxe trotzdem. Ganz anders die Atmosphäre im Wald, gar nicht weit entfernt, im Omako Basoa, im Biosphärenreservat Urdabai. Hier hat der baskische Künstler Agustin Ibarola in den 1980er Jahren rund 500 Baumstämme kunstvoll bemalt. Als die Farben so langsam verblassten, wurde in Abstimmung mit der Familie des Künstlers ein noch größeres Gesamtkunstwerk erschaffen. Heute sind es rund 800 Bäume, die abstrakte Figuren, skurrile Tiere oder farbenfrohe Muster zeigen. Ein Ort, um seinen Gedanken und Fantasien freien Lauf zu lassen. Besonders dann, wenn zum Beispiel am frühen Morgen noch niemand im Wald ist.
Das hier ist der Oma Forest und das ist ein ganz besonderer Wald. Er ist sozusagen bemalt. An einigen Stellen kann man besondere, eine Art von Gemälden sehen, die in und auf die Bäume gemalt wurden. Es gibt mehr als 30 Gemälde, zum Beispiel hier, dieses direkt vor uns. Es heißt The Hidden People. Es ist eine Art Illusion, um uns glauben zu machen, dass sich jemand im Wald versteckt. Es geht um die Perspektive, die genutzt wird, um mit uns zu spielen.
Ja, sie sind schon etwas speziell, die Basken, durchaus im positiven Sinne. Mit besonderen Ideen, Eigenschaften und Vorlieben, anders auf jeden Fall als die Spanier im übrigen Land.
Die Leute aus der Gegend, eigentlich aus ganz Spanien, denken, dass wir sehr stark sind, sehr stur. So ein bisschen wie Höhlenmenschen. Außerdem leben wir nicht in Städten, sondern in kleinen Dörfern, also mitten im Wald. Und deshalb denken sie auch, dass wir ein bisschen aggressiv sind.
Vielleicht nicht aggressiv, sagen wir, sie sind etwas rauer, so wie der Atlantik im Vergleich zum Mittelmeer. Und auch die Unabhängigkeitsbestrebungen sind durchaus in den Gesprächen mit den Menschen spürbar. Ein separatistisches Linksbündnis für die Eigenständigkeit konnte bei den letzten Parlamentswahlen im Baskenland kräftig zulegen.
Viele Leute denken, dass Spanien uns nicht braucht und wir Spanien eigentlich auch nicht. Ich glaube, in Katalonien sind die Unabhängigkeitsbestrebungen intensiver. Aber hier gibt es auch viele Leute, die sich nicht von Spanien trennen wollen. Sie sind aber dennoch sehr stolz, stolz auf ihre baskische Herkunft. Und viele von ihnen sprechen nur baskisch und sehen alles nur mit ihren baskischen Augen.
Und noch etwas macht eindrucksvoll deutlich, wie etwas anders das Baskenland und auch die Menschen dort sind. Gastfreundlich sind sie auf jeden Fall, wobei eine Einladung nach Hause in die eigenen vier Wände sehr ungewöhnlich ist und eigentlich so gut wie nie vorkommt. Anstattdessen gibt es die sogenannten Social Clubs, die Männer-Kochclubs. Bereits seit mehr als 100 Jahren gibt es diese Tradition im Baskenland. Kochen, genießen und feiern in den Bars und Tavernen, ob in Bilbao oder in San Sebastian. Die Männer am Kochtopf, die Frauen als Gäste. Auch die Fremdenführerin Noemi Lekube lädt Freunde und Bekannte eher nicht zu sich nach Hause ein.
Ja, also die Social Clubs, das ist für uns im Moment, ist es, wo die Familie zusammenkommt, die Freunde zusammenkommen. Ja? Also die Männer sind die Members, die Männer kochen und wir sind da zusammen. Ja? Es ist ein bisschen billiger, aber es ist nicht, dass du zu mir kommst und siehst, wie ich wirklich lebe.
Touristen sind in den Männerkochclubs übrigens eher selten dabei. Dennoch ist das Baskenland auch kulinarisch ein echtes Erlebnis. Nahezu in jeder Bar gibt es die liebevoll dekorierten Pinchos. Kleine Häppchen mit Meeresfrüchten, baskischer Wurst, Ziegenkäse oder Gemüse. Und das zu durchaus annehmbaren Preisen. Dazu vielleicht ein Gläschen Chacolí, ein leichter, spritziger Weißwein, natürlich aus der Region. Und was ist noch zu empfehlen?
Also Fisch, klar, ja, also Halibut, ja, Anchovies, unsere Käse, das ist ein Idiazabal-Käse vom Chef, auch unsere Basque Cheesecake, oder? So. Das liebt, jeder liebt diese Käsekuchen, das wir hier haben, ja.
Carsten, einiges vom Baskenland haben wir jetzt kennengelernt. Was fehlt? Das Guggenheim in Bilbao oder noch etwas ganz und gar Unbekanntes?
Ja, klar, das Guggenheim, auch Bilbao als Stadt, sicherlich ein Besuch wert, wenn man da noch einen Tag Zeit hat, wenn man über Bilbao reingekommen ist zum Beispiel. Ich würde allerdings, weil ich die Stadt auch besser kenne, weil ich dort zweimal war, San Sebastian empfehlen. Alles auch gut mit dem Auto oder mit dem Bus zu erreichen. San Sebastian, sehr schöne Altstadt, sehr schöne Gassen, einiges zu sehen, auch ein schöner Strand auch. Und wer es mag, ein sehr quirliges Nachtleben mit leckerem Essen, gutem Wein und sehr, sehr netter Atmosphäre, auch am etwas späteren Abend.
Mit Carsten Fick waren wir im Baskenland unterwegs, mit oder auch ohne Mütze. Carsten, ich danke dir.
Sehr gern.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Konrad Winkler, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela.
Ein Podcast von NDR Info.